Herr, öffne unsere Ohren und Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, mir kommen Josefs Brüder so vor, als ob sie das Versöhnungsangebot Josefs für so etwas wie ein trojanisches Pferd halten. Sie erinnern sich, das trojanische Pferd, Sinnbild für Hinterlist, Unglück und Zerstörung. Sinnbild für einen Friedensschluss, der nicht echt ist. Ist das Friedensangebot, das Versöhnungsangebot Josefs, ein Angebot, dem man nicht so recht trauen kann? Wird das Unheil doch noch verspätet über die Brüder hereinbrechen? Erinnern wir uns an ein paar Ereignisse aus dieser bekannten Geschichte, die viele von uns ja seit Kindertagen begleitet. Vater Jakob hat zunächst 11 Söhne. Der jüngste ist Josef, den sein Vater als Nesthäkchen und Sohn der Lieblingsfrau Rahel irgendwie bevorzugt. Dies und das Verhalten Josefs erregt bei den Brüdern Neid und Ablehnung. Eines Tages entledigen sie sich ihres Bruders, indem sie ihn heimlich als Sklaven nach Ägypten verkaufen. Dem entsetzten Vater machen sie glauben, Josef sei von wilden Tieren zerrissen worden. Vater Jakob aber kommt über den Verlust des jüngsten Sohnes nicht hinweg. Der Lebenslauf des Josef in Ägypten ist markiert durch Höhen und Tiefen, durch göttliche Bewahrung und letztlich eine steile Karriere auf dem Hof des Pharao. Inzwischen ist zu Hause bei Jakob und Rahel ein weiterer Sohn geboren worden, Benjamin. Eine schwere Dürre und Hungersnot zwingt die Söhne Jakobs, im fernen und noch erntereichen Ägypten Getreide einzukaufen. Es kommt zu einer Begegnung zwischen Josef und seinen Brüdern, zu einer Zusammenführung der ganzen Familie, zu einem Umzug nach Ägypten. Josef hat sich mit ihnen versöhnt. Es geht allen durch Josefs Fürsorge gut. Doch eines Tages stirbt der alt gewordene Vater Jakob. Und nun? Gilt das Wort von der Versöhnung noch? Oder ist alles hinfällig? Wird diese Versöhnung nun so brüchig wie der Friede in der alten Geschichte von Troja? Wird es am Ende doch heißen Vergeltung statt Versöhnung? Schließlich heißt es in Vers 15, als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Sie hielten sie wohl nicht für echt, die Versöhnung, die sie bis dahin erlebt haben. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. In einem Seminar oder einem Workshop bekommen Sie ein unbeschriebenes, ein weißes Blatt Papier. Auf diesem weißen Blatt Papier befindet sich ein schwarzer Punkt in der Mitte. Und der Arbeitsauftrag lautet, zu beschreiben, was Sie auf diesem Blatt sehen. Dieses Experiment hat tatsächlich in einer Universität stattgefunden. Nach anfänglicher Verwirrung begannen die Studenten dann auch mit ihrer Arbeit und die Ergebnisse wurden nach einiger Zeit eingesammelt und vorgelesen. Und alle Studenten ohne Ausnahme hatten sich mit dem schwarzen Punkt beschäftigt. Seine Position im Raum, sein Größenverhältnis zum Papier und vieles mehr. Der Seminarleiter schmunzelte und sagte, Denken Sie mal darüber nach. Niemand hat etwas über das große weiße Papier geschrieben. Jeder konzentriert sich nur auf diesen schwarzen Punkt. Was haben Sie so im ersten Moment gedacht? Was hätten Sie vielleicht beschrieben? Könnte man dieses Ergebnis häufig nicht auch auf unser Leben übertragen? Wir haben unser schönes, großes, ganzes Leben wie ein weißes Papier erhalten, um es zu nutzen, zu gestalten, zu genießen. Aber immer wieder konzentrieren wir uns auf den einen schwarzen Punkt, diesen dunklen Flecken. Und der weiße, weite Raum droht darüber verloren zu gehen. Kehren wir zurück zu Josef und seinen Brüdern. Auch der schwarze Punkt ihrer Schuld ist mit nach Ägypten umgezogen. Schwamm drüber hat nicht funktioniert. Und Gras ist über das schlechte Gewissen auch nicht gewachsen. Der schwarze Punkt, der dunkle Fleck im schönen, neuen und reichen Leben der Brüder in Ägypten ist noch nicht getilgt. Doch nun ist der alte Vater Jakob und damit eine quasi Lebensversicherung tot. Kommt jetzt die späte Rache des Josef? Auch die Brüder sehen nur den schwarzen Punkt. Ihre Angst, ihre Sorge engt ihr Leben ein. Sie haben den Bruder in die Sklaverei verkauft und dem Vater durch eine Lüge in tiefe Traurigkeit gestürzt. Und jetzt setzen sie noch einmal eine Lüge drauf, indem sie einen letzten Willen des Vater Jakob konstruieren. Darum ließen sie ihm, Josef, mitteilen: Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Doch, und das ist letztlich das Entscheidende, der Druck ist so groß, dass sie endlich nach all den Jahren auch Reue zeigen und um Vergebung bitten. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters, heißt es dann weiter. Das Unrecht aussprechen und um Vergebung bitten, das bewirkt, dass die alten Geschichten ihre bindende Kraft verlieren und der Blick für die Zukunft frei wird. Das Geschehen kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber es kann sich so entwickeln, dass es nicht mehr lebenshinderlich oder lebenszerstörend sich auswirkt, sondern Lebensförderliches entsteht. Und so wird es auch in unserem Leben immer wieder darum gehen, dass wir Schuld mit uns tragen. Aber sie eben nicht zur Last wird, sodass wir gebeugt umhergehen, sondern im aufrechten Gang. Hier in dieser Geschichte wird alles anders, weil die Versöhnung von Gott her betrachtet und begründet wird. Weil Gott Versöhnung schenkt, die wir Menschen so alleine nicht bewerkstelligen können. Da heißt es in Vers 20, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das sagt Josef. Wo Gott dabei ist, wo Gott Stifter der Versöhnung ist, da wird sie echt und wirklich. Und da schaue ich voller Bewunderung auf Josef, der so konsequent verzeiht, der sich auf Gott verlässt und das Urteilen und Beurteilen Gott überlassen kann. Und ich frage uns und schließe mich da sehr bewusst mit ein, haben wir immer diese Gelassenheit, dieses Gottvertrauen in unserem Handeln? Tun wir nicht oft das, was Josef gerade nicht tut, und spielen uns zu Richtern über andere auf, beurteilen selbst allzu genau das Gute und das Böse? Wie oft fällen wir Urteile über andere und anderes? Schnell und messerscharf wissen wir genau, mein Weg ist der richtige. Wenn wir aber so denken, können Versöhnung und Vergebung nie richtig herrschen. So wird Versöhnung zum trojanischen Pferd. Ich sage Verzeihung, aber in meinem Herzen bleibt tief drin alles beim Alten. Und der Streit schwelt irgendwie weiter. Ich rede von Versöhnung, aber in meinem Herzen herrschen Unfrieden und Unversöhntheit. Josef, seine Lebenseinstellung und sein Glaube können uns an dieser Stelle helfen und zum Vorbild werden. Stehe ich denn an Gottes Statt? Fragt er. Es folgt der Höhepunkt der ganzen Josefsgeschichte. Denn so redet einer, der eigentlicher Grund zum Zorn hätte. So redet einer, der viel mit Gott erlebt hat und um der Menschen willen, nämlich um seiner Brüder willen, viel erduldet hat. Aber so redet auch einer, der sein Leben in Gottes Hände zu legen gelernt hat. Und wir können entdecken, wer auf Gottes Gerechtigkeit vertraut, muss nicht mehr selbst Richter sein. Denn das Richten und Urteilen kann auch eine Last für ein Leben sein. Und das weiß Josef mit einem festen Blick auf einen Gott, der Versöhnung will und Versöhnung schafft. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Hier findet sich der Sinn der ganzen Geschichte. Versöhnung geschieht, nachdem auf das Geschehene zurückgeschaut wird. Und wie in vielen biblischen Zusammenhängen findet sich auch hier das Schema von Rückschau oder in der Kirchensprache Beichte und Versöhnung Absolution. Die alte leidige Geschichte zwischen Josef und seinen Brüdern wird weder vergessen noch verschwiegen. Auch das ist wichtig. Sie kommt in der Erinnerung vor, damit in der Vergebung Neues entstehen kann. Bis heute braucht unsere Welt Menschen, die zu ihren Fehlern stehen und um Verzeihung bitten, die auf Rache und Vergeltung verzichten. Menschen, die damit einen wichtigen und kostbaren Beitrag für den Frieden in die kleine Welt der Familien und in die große Welt der Völkergemeinschaft tragen. Ein hoher Anspruch an unseren Umgang mit Verletzungen, mit Neid, mit Schuld. Bleiben wir mit all dem auf uns gestellt, wird es schwierig. Bauen wir darauf, dass Gott uns nahe ist, wird Neues möglich. Und oft sehen auch wir erst im Nachhinein, wie Josef, dass Gott uns geführt hat. Über die Höhen und vor allem auch durch die Tiefen. Ein Happy End also, hier am Schluss der Josefsgeschichte, unübersehbar. Was aber, wenn wir in unserem Lebensalltag so ein Happy End nicht oder noch nicht sehen? Dann bleibt uns das Vertrauen in Gott fest oder manchmal auch nur zaghaft und zögerlich. Das Wissen darum, dass Gott sich treu bleibt, dass er heilsam in unser Leben hineinwirkt, auch dann, wenn wir es weder sehen noch spüren. Und dann wünsche ich mir Wegbegleiter im Glauben, Brüder und Schwestern, die mit mir fragen und zweifeln und beten und hoffen. Streitgespräche im besten Sinn, die neben einer sachlichen Auseinandersetzung, auch das wäre ja schon viel, die geistliche Dimension nicht draußen vorlassen. Mit dieser Versöhnungsgeschichte endet das große Ganze der Vätergeschichte, der Genesis, der Urgeschichte. Die Stelle wird zum Scharnierstück zwischen Familiengeschichte und Volksgeschichte. Auch wenn die Volkwerdung Israels sicher erst im Bund von Sinai begründet wird. Und sie findet besondere Fortsetzung im Neuen Testament. Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus uns Menschen mit Gott versöhnt. Diese Versöhnung ist ein Geschenk, das wir gerne und frohen Herzens ohne Angst und Zweifel annehmen dürfen. Es ist kein trojanisches Pferd, von dem wir überrumpelt werden. Diese Versöhnung ist nichts, dem wir nicht bedingungslos vertrauen dürften. Wir sind eingeladen, dieses Geschenk anzunehmen, die Hand Gottes zu ergreifen. Es wird unser Leben als versöhnte Kinder Gottes prägen. Versuchen wir es doch. Jeder Einzelne in seinem Lebensumfeld, aber auch wir als Gemeinde. Und dann sind wir doch einmal gespannt, was passiert.